Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum, der sich mit den Stilfragen des modernen Mannes beschäftigt. Aber auch darüber hinausgeht und nachfragt, was ist denn eigentlich purer Genuss und ein erfüllender Lifestyle für den Mann von heute? Und das Ganze von Frau zu Mann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo lieber Stilgenusshörer, heute habe ich Michael Halbritter zu Gast im Podcast. Michael ist 30 Jahre jung und Gründer seiner Marke Grand Pinot. Unter diesem wunderschönen Namen vertreibt er seit 2016 ein Produkt, das beide seiner großen Leidenschaften miteinander in sich verbindet. Und wie ich finde, definitiv auch Stil und definitiv auch Genuss. Michael hatte nämlich die geniale Idee, Uhren aus alten Barrique-Fässern herzustellen. Und er ist damit der Erste auf dem weltweiten Markt und es gibt schon einige lobende Artikel in ganz verschiedenen Magazinen und Zeitschriften, wie zum Beispiel den Manager Magazine, dem JQ Magazine oder auch in der Süddeutschen Zeitung. Und wie er auf diese Idee gekommen ist und vor allen Dingen, wie er dann diese Idee umgesetzt hat, wird er uns heute erzählen. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Beziehungsweise schön, dass ich bei dir da bin und wir jetzt zusammensitzen und ein, ich bin mir sicher, fantastisches Interview führen werden.
Ich freue mich. Vielen Dank und herzlich willkommen an alle Zuhörer.
Ich starte ja am Anfang immer meine Smalltalk-Runde, bei der du einfach mal mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten darfst. Ja? Mhm. Ja, erste Frage, schon sehr, sehr spannend. Wein oder Biertrinker?
Zum Fußball Bier, ansonsten gerne Wein.
Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
Am besten wahrscheinlich so ein alter Hippie-VW-Bus, der ist relativ flexibel und auf jeden Fall gemütlich.
Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
Ein Hemd in Barcelona.
Mhm. Wer ist dein berufliches oder privates Vorbild?
Ich habe nicht ein Vorbild, ich habe viele Vorbilder. Ich finde, es hängt immer sehr von der Situation ab. Es gibt Menschen, die bestimmte Dinge sehr gut machen. Mhm. Aber vielleicht in anderen Bereichen dann weniger gut und kein Mensch ist perfekt. Insofern suche ich mir nicht ein Vorbild, sondern viele Menschen, die ich bewundere.
Dein allererstes Musikalbum?
Lustige Frage. Ich vermutlich irgendeine Bravo-Hits, aber das erste Album, mit dem ich dann auch wirklich was verbunden habe und was ich mir auch heute ab und zu noch anhöre, ist wahrscheinlich dann absolute Beginner, Bambule gewesen.
Ja. Ah. Wie kann man bei dir am besten Eindruck hinterlassen?
Durch ein respektvolles Verhalten, durch Loyalität und Ehrlichkeit.
Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
Eine Uhr, meine Uhr.
Dein schönster Urlaub?
Mein schönster Urlaub war kein Urlaub, sondern ein Auslandspraktikum während meines Studiums in Südafrika. Da habe ich auf einem Weingut ein halbes Jahr gearbeitet. Das war wirklich eine tolle
war
Zeit.
War fast wie Urlaub wahrscheinlich, oder?
Ja, also es war eine wunderschöne Kombination aus vielen Sachen. Ja. Viel Genuss dabei auch.
Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
Ich glaube, auch da gibt es sehr, sehr viele. Eine Person, die, glaube ich, sehr viel Stil hatte, war Frank Sinatra. Bevor ich, glaube ich, das erste Bild von ihm so wirklich bewusst mal gesehen habe, hatte ich schon mein Bild im Kopf durch die Musik, die er macht. Weil ich finde, dass das unheimlich viel Stil und Ausdruck hat, seine Musik. Und dadurch finde ich, ist er eine Stil-Ikone. Ja.
Mhm. Okay, dann kommen wir doch mal gleich mal zu deinen Uhren. Eine Uhr aus Barrique-Fässern. Was ist das für dich? Ist das eine stylische Uhr einfach nur oder ist es für dich schon mehr eine Mission?
Es ist eine Kombination aus verschiedenen Sachen, aber vor allem eigentlich wirklich ein Lebensgefühl. Also dieser Grand Pinot-Moment und wofür Grand Pinot auch steht, ist es, einen zurückzuerinnern an die schönen Momente, die das Leben eben so mit sich bringt. Und ich meine, wir leben in einer hektischen Zeit, logischerweise. Und wenn man dann bei einem Blick auf die Uhr die Trauben oben auf der 12 sieht und diese Maserung des Holzfasses und so weiter, dann soll es auch ein bisschen entschleunigen und einen zurückerinnern lassen an den letzten schönen Moment, den man vielleicht auch verbracht hat. Mhm. Insofern Mission, ja, schon eher eine Mission.
Inwiefern würdest du denn Uhren mit Stil verbinden? Weil ich hatte ja schon im Dings gesagt, in der Einleitung, also für mich definitiv auch, dass das was mit Stil zu tun hat. Ja. Aber wie würdest du es verbinden?
Ich finde, in der heutigen Zeit, wenn man so an verschiedene, an sehr moderne Uhren denkt, die man jetzt auch an vielen Handgelenken sieht, die ich auch gar nicht schlecht reden will. Ich meine, ich habe auch sowas, was ich dann zum Joggen oder sowas anziehe oder beim Sport. Aber im Alltag wäre es jetzt für mich persönlich nichts, was ich mit Stil verbinden würde. Das ist eine Funktion im Prinzip. Dann trackt man seine Schritte. Mhm. Was natürlich auch, je nachdem, was man vorhat, sinnvoll sein kann. Aber ich finde auch, gerade jetzt als Gegenbewegung gegen sowas, ist die Uhr ein tolles Stilmittel. Und für den Mann vielleicht noch mehr als für die Frau, weil die Frau auch, viele Frauen generell mit mehr Schmuck arbeiten wollen. Für viele Männer ist eine gute Uhr, ein schöner Gürtel und ein paar vernünftige Schuhe dann schon ein starkes Mittel des Ausdrucks eigentlich. Noch eine Brille vielleicht dazu bei den Brillenträgern, aber eine Uhr, finde ich, ist was, ein zeitloses Stilmittel, obwohl es lustigerweise ein Zeitmesser ist, in der heutigen Zeit vielleicht schon wieder weniger, weil jeder ein Handy in der Hosentasche hat. Also long story short, ich glaube, eine Uhr ist wirklich eine Möglichkeit, wie man seinen eigenen Stil auch irgendwo platzieren kann.
Du hast ja auch im Vorgespräch, hast du ja gesagt, dass Männer ja eigentlich wenig Schmuckstück in dem Sinne tragen können oder tragen und dass für dich eine Uhr wirklich eine Art Schmuckstück auch ist.
Absolut, ja.
Was bedeutet denn für dich Stil so im Allgemeinen?
Stil ist für mich eigentlich der äußerliche Ausdruck eines Charakters, mehr oder weniger. Das Innerlichen. Ja? Und dementsprechend glaube ich auch, dass man sich nicht unbedingt an einen Stil festnageln muss, sondern vielleicht ist es, also keine Ahnung, vielleicht trägt man unter der Woche dann irgendwie Business Casual, aber am Wochenende hat man dann den lockeren Hawaii-Stil und ich finde, das ist auch völlig legitim, weil für mich dann Stil eigentlich auch der Ausdruck dessen ist, wie man sich fühlt und was aber auch so der Charakter ein bisschen ist. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen verrückteren Charakter hat, dann zieht man sich ein bisschen flippiger an. Wenn man vielleicht so einen zeitloseren Charakter hat oder mit traditionelleren Werten vielleicht aufgewachsen ist oder das auch verkörpert, dann zieht man sich vielleicht ein bisschen traditioneller an. Und das finde ich zum Beispiel auch in München ganz witzig, wenn man dann durch die Fußgängerzone läuft und man sieht wirklich auch alles Mögliche. Mhm. Ja. Also es ist schon. Und dadurch finde ich, Stil ist eigentlich so, wie gesagt, der Ausdruck des Charakters so ein bisschen, vielleicht auch der Lebenseinstellung.
Mhm. Wie würdest du deinen eigenen Stil beschreiben?
Genau so, also so ein bisschen flexibel, sage ich mal. Also ich ziehe gerne mal einen Anzug an, aber da auch eher tendenziell ein bisschen klassischer, vielleicht mal ein paar modernere Elemente auch mit drin. Aber ich bin auch gerne mal in Flipflops unterwegs und ich bin nicht der Meinung, dass ein Mann, der eine Jogginghose trägt, das die Kontrolle über sein Leben verloren hat, sondern wenn man Bock drauf hat und man will jetzt mal eine Jogginghose anziehen und man geht frühst zum Bäcker, dann finde ich, ist das auch Stil, weil es dann genau in dem Moment auch der Ausdruck dessen ist, worauf man einfach Bock hat und wie man sich fühlt. Und ich glaube, dass dann eher sowas wie Kleidung einen unterstützen kann, vielleicht noch stärker das auszudrücken, was man auch wirklich fühlt in dem Moment. Und genauso ist es, wenn man ein Jackett anzieht, dann läuft man vielleicht schon ganz anders und fühlt sich anders. Mhm. Genauso ist es aber in dem Moment, wo man sich nach Jogginghose fühlt, wenn man dann ein Jackett anzieht, dann wirkt das auch irgendwo fake wahrscheinlich und nicht authentisch. Und dementsprechend glaube ich, dass man im Stil dann auch ein bisschen flexibel sein kann.
Karl Lagerfeld und sein Jogginghosen-Zitat. Ich glaube, ihr hattet das jetzt schon ein paar Mal im Podcast.
Echt? Ja, okay. Ja.
Du hast schon ein bisschen was gesagt dazu, aber wie wichtig findest du, ist es denn in unserer heutigen Zeit, Stil zu haben?
Super wichtig, super wichtig. Und vor allem deshalb, weil durch die Industrialisierung und Globalisierung, was per se nichts Schlechtes ist, aber was schon so eine Tendenz zur Verallgemeinerung vermutlich mit sich bringt, mit den ganzen großen Einkaufsketten, die man eben sieht in der Innenstadt, ist doch alles, finde ich, einheitlicher wird. Also wenn man sich in einen Café setzt in der Fußgängerzone und man beobachtet, die Menschen haben schon wahrscheinlich 5 von 10 einen sehr ähnlichen Kleidungsstil. Und dementsprechend ist es meiner Meinung nach da auch wichtig und schön, wenn man vielleicht ein paar Akzente reinbringt. Also zum Beispiel ich, wenn ich irgendwo im Urlaub bin, in einem anderen Land, dann versuche ich immer, im Koffer noch ein bisschen Platz zu lassen, um dann aus dem Land vielleicht irgendwas Besonderes mitzubringen. Jetzt zum Beispiel, ich habe es in der Einleitung gesagt, ich habe aus Barcelona da so ein Hemd mitgebracht von einem, ja, unbekannter Designer war das vermutlich. Also mir hat das Hemd einfach gefallen, der Stoff war geil. Und dann bringe ich es mit und wenn ich es anziehe, habe ich dann wieder die Erinnerung an den Urlaub. So, ne? Und genauso ist es mit den Uhren auch ein bisschen. Und das ist auch das Feedback, was ich von vielen Kunden bekomme, dass die gerade diese Individualität der Uhren und ich meine, jede Uhr kommt aus einem anderen Teil von dem Fass. Dadurch ist jede Uhr wirklich ein Unikat. Ja, manche haben ein bisschen Weineinfluss, andere ein bisschen dunkleres Holz, weil es vielleicht von der Außenseite ist, vom Fass ein bisschen verwittert. Eine andere Uhr hat einen Rotweineinfluss mit drin. Dadurch ist jede Uhr komplett wirklich individuell. Gleichzeitig aber das Gehäuse sehr klassisch. Und dadurch auch zeitlos. Aber so, deswegen, Stil heute finde ich unheimlich wichtig und wahrscheinlich am besten erreichbar, indem man so ein bisschen einen individuellen Touch mit reinbringt.
Bleiben wir mal bei Uhren und bei Wein.
Tolle Themen.
Tolle Themen, genau. Wie kam denn deine Leidenschaft für Wein und für Uhren?
Die Leidenschaft für Wein war vermutlich schon mit meiner Geburt irgendwo gegeben. Also ich komme aus Obereschenbach, das ist bei Hammelburg. Hammelburg ist die älteste Weinstadt Frankens und mein Elternhaus ist auch direkt unterhalb vom Weinberg. Ja, wir sind keine Winzerfamilie, aber wenn ich früh am Frühstückstisch saß, war der erste Blick eigentlich immer raus. Glücklicherweise auch Richtung Osten, weil der Weinberg wiederum so Südwestlage hatte. Ja. Also gucke ich raus, wie ist das Wetter? Ah, die Sonne geht auf, schön. Und gucke dann auf den Weinberg. Und dann auch mit den verschiedenen Jahreszeiten natürlich auch ganz toll. Gibt es übrigens auch einen tollen Film, Der Wind und der Wein, der genau so eine französische Winzerfamilie nachspielt und so und die verschiedenen Jahreszeiten und so weiter. Auf jeden Fall habe ich das auch so erlebt und bin dann halt auch in diesem ganzen Wein-Szenario und in der Weinumgebung aufgewachsen. Ich finde, Wein ist was unheimlich Tolles, weil es Tradition, aber auch Moderne irgendwo vereint und zueinander bringt. Und auch die Winzer sind im Prinzip wie Künstler. Also gute Winzer sind wie Künstler. Wenn man mit denen spricht dann, und die erzählen über ihren Wein, dann gleicht es fast einem Kunstwerk oder einem Maler, weil die einfach bis zum letzten Strich sozusagen versuchen, ihr Gemälde, ihre Komposition in Wein zu perfektionieren. Und dadurch auf jeden Fall der Bezug zu Wein, zu Uhren. Ich hatte schon immer ein Faible für elegante Uhren, nicht notwendigerweise extrem teure Uhren, einfach weil ich das Geld logischerweise auch noch nicht hatte. Aber ich habe immer geschaut, dass ich irgendwie schöne, elegante Uhren hatte und am liebsten auch mit relativem zeitlosem Design, klassischem Design. Und so kamen die beiden Leidenschaften dann eben auf.
Da stellt sich jetzt bei mir die Frage, wenn du so nah, sage ich mal, an Weinbergen aufgewachsen bist, dann bist du ja wahrscheinlich auch relativ früh mit Wein so direkt in Kontakt gekommen, oder?
Vermutlich.
Vermutlich. Wann war der erste Weinrausch?
Oh, der erste Weinrausch. Wahrscheinlich kurz vor dem legalen Alter. Wein darf man glücklicherweise ab 16 trinken. Das war wahrscheinlich ein bisschen früher. Ich weiß noch, dass wir... Also ans genaue Alter kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß aber noch, wie das ungefähr zustande kam. Und zwar hatten wir so einen kleinen Jugendraum auch im Dorf und haben uns dann da halt immer getroffen. Dann haben wir irgendwie sogar über Wein geredet und hatten dann total Lust auf Wein. Es war irgendwie abends schon, die Geschäfte hatten zu, hätten wir eh nichts bekommen. Und irgendwie sind wir dann... Ein Kumpel und ich, jeweils bei unseren Großeltern in den Keller eingestiegen und haben da so eine Flasche halbtrockenen Bacchus oder irgendwie sowas Liebliches, was ich heute wahrscheinlich gar nicht mehr trinken würde, haben wir dann da rausgeholt und verkostet. Und in dem Moment war das wirklich toll.
In dem Moment. Verkostet. Du hast mir ja vorhin verraten, dein Name ist ja auch ganz spannend, weil das ja schon auch ein bisschen sowas mit den Weinbergen und so zu tun hat. Also dein Nachname Halbritter. Magst du das nochmal erzählen?
Ja, also da gibt es zwei verschiedene Sagen und ich Ich habe schon mal ein bisschen nachgeforscht, habe auf jeden Fall auch vor, das nochmal intensiver zu machen. Aber prinzipiell gibt es zwei verschiedene Sagen. Und zwar gab es einen Adligen, der von einer Burg zur anderen geritten ist. Mhm. Und auf dem Weg hat er ein Dorf durchqueren müssen, Obereschenbach, also mein Heimatdorf. Von dort kommen übrigens 5 verschiedene Halbritterfamilien, die nicht direkt miteinander verwandt sind.
Ah.
Und jetzt gibt es 2 Geschichten, einmal eine brutale und einmal eine sanfte Variante. Ich finde die brutale eigentlich fast spannender, und zwar ist er eben auf dem Weg durch die Weinberge geritten, also er musste durch das Dorf durch und durch die Weinberge und ist da mit seiner Gefolgschaft durchgeritten, ohne großartig aufzupassen, und hat dann da regelmäßig eben die Weinberge oder die Reben beschädigt. Und eines Tages haben dann die Winzer ihm aufgelauert und ihm quasi zum Kampf herausgefordert und haben ihm dabei einen Arm abgeschlagen.
Mhm.
Als er dann davon geritten ist, hat er eben noch gerufen, ihr halben Ritter, euch werde ich bestrafen.
Mhm.
Und so ist die eine Geschichte, dass sich daraus eben der Name ergeben hat, so ein bisschen die brutalere Variante. Die softe Variante ist die, dass er auf dem Weg von der einen Burg zur anderen im Dorf Rast gemacht hat und er wollte Karten spielen dann mit den Bewohnern. Als Adliger durfte er aber nicht mit den Bauern, mit den einfachen Leuten Karten spielen und deswegen hat er sie zu halben Rittern ernannt, sodass er als Adliger dann eben mit den halben Rittern sein Kartenspiel spielen durfte.
Ja. Spannend.
Ja.
Wie bist du denn dann auf die Idee jetzt gekommen, zu diesen Uhren aus alten Barrikfässern zu machen?
Das ist eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme, weil es ja schon was Einzigartiges ist. Und zwar war es so, dass ich mit einem sehr guten Freund im Weinberg saß zu Hause. Wir hatten eine tolle Flasche Wein dabei, es war ein Pinot Noir, im Sommerabend, und saßen dort und haben eben den Wein getrunken, uns gut unterhalten. Es war ein toller, toller Abend, schön warm, tolle Umgebung, ein guter Freund neben mir. Und dann habe ich irgendwann auf die Uhr geguckt und hatte diesen Gedanken, Mensch, den Moment jetzt festzuhalten. Und eingangs habe ich schon gesagt, Grand Pinot ist wirklich auch so ein Moment des Genusses. Diesen Moment jetzt festzuhalten wäre toll, guck auf meine Uhr. Und es war die Zeit, als es gerade mit diesen Holzuhren auch so ein bisschen losging, und dachte ich mir, Mensch, eine Uhr mit einem Ziffernblatt aus Barrik, aber trotzdem ein schönes, klassisches Design. Weil viele der Holzuhren, die jetzt auf dem Markt sind, gefallen mir persönlich nicht so, weil dieses Holzgehäuse, und sie wirken oftmals, finde ich, ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen billiger, aber so vielleicht eher sportlicher, alltagsmäßiger, nicht so elegant einfach. Ja, und also mein Gedanke war dann, okay, vielleicht gibt es die Möglichkeit, jetzt wirklich das Barrikfass innen rein zu machen. Barrikfass, ausdrucksstark, Eichenholz, tolle Maserungen, durch die Weinlagerung, schöner Einfluss, individuell, weil jedes Zifferblatt anders ausschaut. Und das festzuhalten in der Uhr wäre genial, dachte ich mir in dem Moment. Ich habe das dann auch so zu meinem Kumpel gesagt, der hat mich erstmal ausgelacht. Der hat dann gemeint, ja, spinn du mal vor dich hin, du kriegst keinen Wein mehr, so nach dem Motto. Aber ich hab mir irgendwie gedacht, okay, ich halte daran jetzt mal fest und bin dann einfach mal blind losgelaufen. Habe dann ehrlich gesagt auch verschiedene potenzielle Produzenten kontaktiert, auch in Fernost, wo ich dann ganz schnell wieder die Rolle rückwärts gemacht habe. Da hieß es, ja, wir machen das, kein Problem. Als es dann darum ging, ja, soll ich euch jetzt mal so ein Stück Fass schicken, haben sie dann gemeint, nee, lass das mal mit dem Fass, wir haben da was, das sieht genauso aus.
Ah.
Ja, und das wollte ich halt auf keinen Fall. Ja. Ich wollte wirklich, ich habe gesagt, wenn ich sowas mache und auch wenn es ein bisschen dann mehr kostet in der Herstellung, dann soll es authentisch sein und soll auch wirklich aus dem Material, aus dem Weinfass erstellt werden, weil anders ist es eine Verarschung, und das wollte ich auf keinen Fall machen. Und habe dann wirklich lange, lange gesucht und wurde final dann glücklicherweise fündig bei einem deutschen Familienunternehmen, deutsche Uhrenmanufaktur, die das auch noch nie gemacht haben, logischerweise, aber die gesagt haben, naja, finden wir ganz witzig, du bist ein lustiger Typ, das probieren wir jetzt mal aus. Ja, und als ich dann die erste Uhr in der Hand hielt, war das natürlich ein unglaubliches Gefühl. Und lustigerweise, der Kumpel, der mich dann damals so ein bisschen, der mich dann da auf den Arm genommen hat und gesagt hat, ja, du spinnst schon wieder, der war dann einer der Ersten, die auch so eine Uhr wollten, weil er dann gesagt hat, wow, das hätte ich nie gedacht, dass du das wirklich durchziehst, und sieht wirklich toll aus. Und ja, genau.
Grand Pinot, der Name, wahrscheinlich von diesem Abend, als er den Wein getrunken hat, oder?
Genau, also das war ein Spätburgunder. Spätburgunder, gleichnamig auf Französisch Pinot Noir. Und Pinot Noir oder Spätburgunder ist, ja, wird oft als die Königin der Rebsorten auch bezeichnet. Mhm. Ja, also sehr hohe Lageansprüche. Also der Weinberg braucht eine tolle Ausrichtung und so weiter. Unheimlich komplexe Weine, aber trotzdem nicht so breite Weine, sondern elegante Weine. Und dementsprechend natürlich einerseits, weil ich den Wein getrunken habe in dem Moment, als mir die Idee kam, aber auch, weil die Eigenschaften des Weines eigentlich perfekt zu einer Uhr passen oder zu der Uhr, die ich kreieren wollte, war das eigentlich sehr naheliegend, dann auch zu versuchen, das in die Marke sozusagen zu integrieren. Und wie gesagt, also Pinot Noir, unfassbar elegant, sehr komplex, vielschichtig und dementsprechend eigentlich genau das, was die Uhr letztlich auch mit sich bringt.
Ja. Mhm. Du kennst dich ja mit Weinen ja auch sehr gut aus, weil du hast jetzt, wie hieß es, Management?
Genau, ja. Wein Business Management.
Ja. Studiert.
Studiert im Bachelor, ja.
Auch aus der Liebe heraus eben?
Natürlich, ja. Also ich habe mich schon immer auch so natürlich für die wirtschaftlichen Themen interessiert, wollte aber kein reines BWL studieren, weil es mir dann doch ein bisschen zu trocken gewesen wäre. Und ja, wie macht man was Trockenes? Ein bisschen weniger trocken, natürlich mit Wein. Ja. Ja, das war dann die Verbindung, auch irgendwie so Learning by Doing. Und also ich tue mir am leichtesten zu lernen, wenn ich irgendwie hands-on irgendwas mache oder einen Bezug habe. Also ich bin schon auch ein emotionaler Mensch in so einem Moment. Und wenn ich dann irgendwas mit einer Leidenschaft verbinden kann, dann motiviert mich das auch ohne Ende. Und genauso war es dann letztlich da auch im Studium, wo ich, sagen wir mal, die Basics aus der Betriebswirtschaft gelernt habe, aber gleichzeitig mit einem tollen Produkt verbinden konnte. Mhm. Und das ist einfach was Wundervolles. Und das versuche ich auch jetzt zum Beispiel bei Grand Pinot in der Verpackung oder sowas darzustellen. Also ich habe, die Uhren kommen nicht nur in so einer einfachen Plastikverpackung oder so, sondern ich lasse da von Hand Kästen herstellen, wie so eine Bordeaux-Weinkiste außenrum mit eingebranntem Logo, damit der Kunde auch Spaß hat, das dann aufzumachen und die Holzkiste danach nicht in Müll fliegt, sondern wiederverwendet wird. Ja. Mhm. Kann man da, vielleicht kann die Freundin oder Frau dann da den Schmuck reintun oder der Mann Werkzeug oder
Schrauben, diese ganzen
oder,
Sachen.
Oder eine Pflanze reinpflanzen. Also gibt es viele Möglichkeiten, was man damit machen kann.
Worauf achtest du denn alles bei der Herstellung deiner Uhren?
Also das Wichtigste ist natürlich Qualität. Das ist das A und O, weil Grand Pinot ist kein Wegwerfprodukt, sondern es soll überdauern. Ja, also gerade, wir haben ja auch, es geht hoch bis in eine Automatikvariante mit einem vergoldeten ETA-Uhrwerk. Das ist eine Uhr, die auch vererbt werden kann und soll. Ja. Mhm. Also Qualität ist das A und O. Es sind überall hochwertige Uhrwerke drin. Großteil der Uhren hat Saphirglas, kratzfestes drauf. Die anderen gehärtetes Mineralglas, was auch trotzdem kratzfest ist, definitiv. Die Bänder lasse ich in Deutschland herstellen, auch mit sehr hochwertigen Ledern, die ich dann persönlich auch auswähle. Also Qualität ist definitiv das A und O. Ansonsten natürlich bei den Designs nehme ich mir sehr viel Zeit, wirklich zu schauen, dass es A zum Holz passt, beziehungsweise das Barrique wirklich in den Mittelpunkt stellt und B auch irgendwie zu der Stilistik passt, die ich mir so vorstelle. Und wie gesagt, das ist schon tendenziell eher ein klassisches Design, was sowohl, sagen wir mal, zu einem Anzug dann passt, aber auch zum T-Shirt getragen werden kann oder zum Poloshirt. Und soll einfach wirklich so eine Verbindung sein.
Mhm. Wo bekommst denn du die Fässer dann her?
Also so viele Fässer braucht man gar nicht, um da eine ordentliche Zahl Uhren rauszuarbeiten. Das erste Fass habe ich von einem befreundeten Winzer aus meinem Geburtsort, aus Hammelburg, bekommen, vom Weingut Ruppert. Matze Ruppert hat mir da netterweise ein Fass zur Verfügung gestellt. War auch lustig, als ich das abgeholt habe bei ihm, habe ich ihm noch nicht erzählt, was ich damit vorhabe. Und so 1,5 Jahre später hat er dann natürlich alles mitbekommen. Da habe ich gesagt, Matze, übrigens, das ist aus deinem Fass. Und er so, was? Nein, das kann ja nicht sein. Das ist der Hammer. Ich will unbedingt so eine Uhr. Und als ich ihm dann die Uhr gebracht hat, hat er eben auch einen Wein noch aufgemacht, genau aus diesem Fass. Und das war dann auch ein tolles Erlebnis, dann da zu sitzen. War übrigens auch ein Spätburgunder, den wir dann da probiert haben. Und ja, tolle Geschichte.
Worauf muss man denn dann achten bei den Fässern oder auch überhaupt, um diese Ziffernblätter herzustellen?
Ja, also die Fässer an sich sollten idealerweise schon ein bisschen älter sein, also mindestens 2, besser 3 Jahre Belegung sogar, einfach weil das dann ein bisschen mehr den Rotwein noch reinzieht in das Holz. Ansonsten ist die Eiche an sich schon mal ein sehr gutes Holz, weil die Eiche sehr engporig ist, ein sehr dichtes Holz, sehr hartes Holz. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Qualitätsmerkmal und zeigt sich dann auch in den ganzen Maserungen natürlich auch. Also ein sehr ausdrucksstarkes Holz. Ansonsten ist es für mich schön oder ganz wichtig, auch einen Bezug dazu zu haben. Also jetzt in dem Fall für die erste Produktionslinie sowas Regionales, ein Freund als Winzer. Das ist natürlich was Tolles, weil das auch nochmal das Emotionale mit reinbringt, auch was Regionales. Das würde ich sagen, sind so die wichtigsten Merkmale. Und dann geht's in die Produktion, die natürlich auch sehr, sehr aufwendig ist, wo man erstmal von Hand wirklich die äußeren Schichten abtragen und dann in einem weiteren Prozess fast wie beim Furnier eigentlich sehr dünne Holzschichten erarbeiten müssen, weil dieses ganze Zifferblatt dann eigentlich nicht dicker ist als so eine übliche Visitenkarte eigentlich. Ja, also es sind ungefähr 0,8 Millimeter, was dann so ein Zifferblatt als Stärke hat. Unten drunter kommt noch so eine kleine Metallplatte, damit sich da auch nichts verzieht. Und that's it. Also wir wollen da auch nicht groß bearbeiten oder so oder einen Lack drauf. Oder ein Produzent hat mir mal vorgeschlagen, ja, wir könnten doch jetzt noch ein bisschen zusätzlich Rotwein drauf machen.
Ach so nachträglich, super, ja, Spritzer, ja, quasi.
Aber habe ich mir auch dagegen entschieden, weil ich wirklich genau so, wie es aus dem Fass rauskommt, so soll es dann eigentlich auch in der Uhr sein und diese Natürlichkeit hier auch dann wieder darstellen.
Ich hatte ja mal Schliers interviewt, also Whisky, und die haben mir gesagt gehabt, dass die deutsche Eiche wohl nicht so ideal wäre für Whisky zum Beispiel in den Fässern. Wie ist denn das bei Wein? Also ist das jetzt eine deutsche Eiche oder ist es da eine amerikanische, weißt du das?
Das ist eine deutsche Eiche, die auch in Deutschland zu einem Fass verarbeitet wurde von der Büttnerei Assmann, auch im Frankenland. Einer der wenigen Büttnereien, also Küfereien, Fassbauer, die es überhaupt noch in Deutschland gibt. Die arbeiten, soweit ich weiß, fast ausschließlich mit deutscher Eiche und beliefern zum Teil auch französische Winzer. Was sich nicht eignet für Wein zum Beispiel, sind sehr schnell wachsende Eichensorten bzw. Eichen aus heißen Ländern. Also in Südafrika war es so, dort haben ja die Europäer im Prinzip den Weinbau hingebracht und haben auch die Eiche eben mitgebracht, weil sie ihre Fässer bauen wollten. Haben die dann gepflanzt und aufgrund des Klimas sind die Bäume aber sehr schnell gewachsen. Und dadurch haben sie nicht diese Engporigkeit gehabt wie in einem kühleren Land wie Deutschland. Und wenn die Eiche dann nicht so engporig ist, dann kommt da mehr Luft rein und so weiter, sind weniger dicht, lassen sich nicht so lange nutzen. Und das ist da der Hauptgrund, warum zum Beispiel so eine Eiche nicht genutzt werden kann. Und dann gibt es auch nochmal Unterschiede und dann kommen wir zur nächsten Frage, was vielleicht auch noch spannend zu wissen, dass zum Beispiel eine amerikanische Eiche ein anderes Geschmacksbild im Wein vermittelt als eine europäische Eiche oder eine ungarische Eiche zum Beispiel bringt immer noch was Würzigeres rein. Amerikanische Eiche, so ein bisschen Kokos mehr. Dementsprechend lassen sich da auch im Wein wieder verschiedene Geschmackseindrücke noch mit reinbringen. Ja.
Was waren so deine größte Herausforderung für das Produkt oder für dein Unternehmen?
Also eine Riesenherausforderung war, am Ball zu bleiben. Beziehungsweise, was heißt Herausforderung? Das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, die mir in dem Moment aber nicht so schwer fiel, weil ich einfach das in meinem Kopf hatte und ich kann schon auch stur sein und hartnäckig und ich wollte das einfach durchziehen. Weil, ich meine, mit so einem Produkt, wenn man davon jemanden erzählt, dann sagen viele Leute, ja, braucht ja keiner. Stimmt auch, braucht keiner. Aber ist zum Beispiel eine Möglichkeit, Stil auszudrücken, ja, individuell zu sein. Man braucht es nicht, weil fast jeder trägt ein Handy mit sich, da kann man die Uhr ablesen. Aber wenn man eben jetzt noch ein bisschen das als Modestück nutzen möchte oder als Ausdruck des Charakters, tolle Möglichkeit. Aber prinzipiell, man braucht es nicht. Ja? Gleichzeitig dann nicht Uhrmacher zu sein in dem Bereich, aber trotzdem jetzt zu versuchen, eine Uhr sozusagen rauszubringen, auch nicht so einfach. Da dann wirklich ein gutes, verlässliches Partnerunternehmen auszusuchen, die eben sowas auch herstellen und nicht dann versuchen, irgendein anderes Material da einzuarbeiten und mir als Barrique zu verkaufen zum Beispiel. Ja, diese Geschichten. Und da einfach so den langen Atem zu haben und es durchzuhalten, bis dann das Produkt am Markt ist, das war auf jeden Fall eine große Herausforderung.
Wie lange hat das gedauert? Also von der Idee, sagen wir jetzt mal, bis zum fertigen Produkt?
Das waren schon so 1,5-2 Jahre.
Aha.
Ja, also ordentliche von der Zeit. Designarbeit, ja. Ich meine, ich bin da auch perfektionistisch, was das angeht, und ich wollte auch dann alles perfekt haben, bevor ich an den Markt gehe. Ja, weil wenn man eine Marke produzieren oder an den Markt bringen möchte, die auch eine Hochwertigkeit vermitteln soll, dann kann man da nicht mit schlechten Bildern agieren und mit schlechter Verpackung oder sowas, sondern ich hatte auch genau im Kopf, ich will die Holzverpackung wie eine Weinkiste mit eingebranntem Logo. Dann da erstmal wieder eine Firma zu finden, die das auch so hinkriegt. Zum Beispiel, ja, das ist eine Sache. Perfektes Design, perfektes Werbematerial, schöne Homepage und so weiter. Und das alles zusammen dauert dann natürlich seine Zeit. Jetzt würde ich sagen, größte Herausforderung so im aktiven Geschäft ist es, Aufmerksamkeit zu generieren. Weil wer noch nie von einer Barrique-Uhr, von einer Weinuhr gehört hat, der sucht logischerweise auch nicht zwangsläufig danach. Wenn es Leute mal irgendwo aufgeschnappt haben, die haben vielleicht mal einen Zeitungsbericht gelesen, die haben einen tollen Podcast sich angehört, die haben es irgendwo im Internet auf dem Blog aufgegriffen oder so, da gibt es dann schon viele Nachfragen. Und ich frage dann auch gerne die Leute, wie seid ihr drauf gekommen? Und dann ist es oft mal so, ja, jemand aus meinem Freundeskreis, der hat die Uhr gezeigt und ich war sofort verliebt und ich muss die haben. Oder ich bin öfters mal auf Messen unterwegs zum Beispiel, da kommen dann Leute auf einen zu. Aber so diese Aktivierung, sage ich mal, weil es eben kein Produkt ist und auch nicht in, ja, es ist kein Produkt, nach dem Leute aktiv suchen. Plus es ist nicht so ein Produkt, das man einfach mal schnell mitnimmt, beziehungsweise wo Leute ohne Gedanken dann einfach kaufen. Ich meine, wenn man im Internet nach einer Uhr sucht, dann findet man für 10, 20 Euro Uhren. Na, und dann sowas kauft man dann vielleicht mal schnell, aber es ist ja nicht so ein einfach mal schnell Mitnahmeprodukt, sondern es ist wirklich ein Produkt, was auch eine Story mit sich trägt. Und die muss man dann vielleicht auch nochmal erklären oder aufzeigen. Ja. Und diese Aktivierung ist dann jetzt schon wichtig, sage ich mal. Ja.
Ich kann mir auch vorstellen, dass der Uhrenmarkt schon ein hart umkämpfter Markt auch ist, oder?
Ja, also so wie ich den Uhrenmarkt jetzt verstehe und kennengelernt habe, gibt es da ein paar Segmente. Es gibt eben so diese schnellen Mitnahmeprodukte irgendwie, so, die es dann vielleicht auch bei den Discountern gibt für ein paar Euro, die, die Leute kaufen. Dann gibt es so ein Lifestyle-Segment, sage ich mal, mit ein paar Marken, die dann mal irgendwie aufpoppen und auf Instagram halt und so weiter super viel Show machen und die dann da gekauft werden, aber oftmals dann auch nach 1-2 Jahren wieder vom Markt verschwinden, weil dann die nächste eben hochkommt. Dann gibt es so ein Mittelsegment irgendwo und dann gibt es natürlich auch noch so dieses Premium-Status-Segment, sage ich mal, wo es dann auch für viele darum geht, einen bestimmten Namen, eine bestimmte Marke am Handgelenk zu tragen, einfach damit man die hat. Ja, das ist dann echt auch sehr oft Status. Und Grand Pinot versucht sich nicht in diesem Statusbereich zu positionieren, sondern eher in einem ganz anderen Segment, was dann eher Richtung Individualität und was Besonderem eigentlich geht.
Leidenschaft.
Also Leidenschaft. Wir haben eine tolle Qualität. Ja, da können wir bei vielen Premium-Marken locker mithalten. Aber wir haben keinen Markennamen, den Leute jetzt mit Status verbinden, sondern wir haben einen Markennamen, den Leute mit Leidenschaft, mit Passion verbinden sollen.
Genuss.
Ja, mit Genuss, genau.
Ja,
ja. Und mit Individualität. Ja. Das ist wirklich was Originelles.
Wenn ich jetzt bei dir eine Uhr bestelle, dann hast du mir ja mal gesagt, dass die eigentlich dann speziell für mich auch direkt hergestellt werden, richtig? Also du hast ein paar Auflage, aber die meisten werden direkt, man kann die ja auch so ein bisschen konfigurieren, oder? Selber.
Genau, also wir haben immer ein paar auf Lager, auch wenn es schnell gehen muss. Ja, oftmals ist auch ein Produkt, was sehr gerne als Geschenk genutzt wird. Und da muss es dann manchmal wirklich schnell gehen und dementsprechend haben wir immer ein paar Uhren auf Lager. Aber wenn jetzt ein Kunde einen Wunsch hat. Wir haben zum Beispiel mal für eine Weinbar mit dem Logo der Weinbar hinten drauf eingraviert, für Mitarbeiter eine Edition rausgebracht oder als Hochzeitsgeschenk mit Initialien der beiden, die dann heiraten zum Beispiel. Oder wenn ein Kunde sagt, hey, hast du irgendwie mal ein dunkleres Zifferblatt, dann schicken wir da auch gerne mal ein paar Fotos von verschiedenen Möglichkeiten raus. Also das ist eben der Vorteil, wenn man wirklich auch in Deutschland produziert und die Möglichkeiten hat, dann sowas auch auf den Kunden abzustimmen. Und ja, ein glücklicher Kunde ist das Wertvollste.